Ja, schön wieder hier stehen zu dürfen und ich freue mich immer wieder zu dienen, sowohl im Lobpreis als auch im Wort. Beide Dienste sind für mich Erfrischungen, auch selbst für mich. Ja, und ich freue mich, dass ich hier wieder die Ehre habe, mit euch das Wort Gottes zu teilen. Ich habe ein Thema mitgebracht, was ich seit einigen Jahren für mich selber einstudiere, und von der letzten Predigt sind sicherlich hier und da auch Punkte von dem Thema aufgekommen. Und heute möchte ich voll ins Thema mit euch reingehen. Es geht um Glauben und Vertrauen. Für mich, das ist so ein ewiges Thema. Ja, man kriegt nie genug davon. Und wer meint, er hat genug vom Glauben oder vom Thema Vertrauen, er soll sich aber mal kurz bei mir melden. Ich möchte sehr, sehr gerne mit der Person in Verbindung sein und bleiben, denn ich bin noch dürstig. Also ich bin noch hungrig nach diesem Thema. Glauben und Vertrauen. Ich möchte, dass wir gemeinsam durch einige Stellen gehen, wie immer. Also ich habe keine Bibel, falls sich der eine oder den einen oder anderen wundert, weil ich alles hier in die Predigt mit reingenommen habe. Ja, aber ich habe viele Bibelstellen, die ich euch empfehle, nachzuschlagen, auch für zu Hause. Und ich habe mich tatsächlich heute so, ich habe gedacht, wenn jemand sagt, hey, ich brauche dein Predigtskript, damit ich die Bibelstellen habe, wie auch immer, ich gebe es gerne raus. Ich mache nur Stichpunkten und habe dann viele Sachen verinnerlicht. Deshalb, wenn ihr auch das Skript habt, wird nicht alles wortwörtlich da drin stehen, aber ihr werdet auf jeden Fall die Bibelstellen drin sehen und die Hauptpfeiler definitiv mitbekommen. Genau, Glaube, Vertrauen, natürlich, übernatürlich leben. Das ist, was der Heilige Geist mir auf dem Herzen gelegt hat. Ich hatte ein anderes Thema oder ich dachte in eine andere Richtung und ich habe irgendwann mal nach Gebetszeiten die Bestätigung bekommen, das ist das Thema, was für die Gemeinde heute dran ist. Ich weiß es nicht. Ich freue mich, wenn irgendwelche Bestätigungen später kommen. Vielleicht ist jemand da, der sagt, hey, genau das ist, was ich gebraucht habe. Oder im Laufe der Predigt taucht ein Punkt auf, wo du sagst, ja, das ist genau, was ich gebraucht habe. Das ermutigt mich und das lass mich mal auch mal prüfen, ob ich gut auf den Heiligen Geist höre. Ja, wenn oder die Gemeinde sagt, nee, dieses Thema ist definitiv nicht das, was wir hier brauchen, ist auch ein Feedback, dann weiß ich, okay, ich müsste noch mal besser hinhören demnächst. Amen. Okay, wisst ihr was? Wir fangen mit ein bisschen Aufwärmeübung. Also wir sind ja nicht viele Leute und das ist noch die Urlaubzeit. Man kann auf die nächste Folie gehen. Wie fit ist denn dein Glaube? Was denkt ihr? Keiner muss laut was sagen. Aber einfach mal diese Frage für sich mal beantworten. Wie fit ist denn mein Glaube? Man geht ins Fitnessstudio, man versucht gesund zu essen, sich zu ernähren. Man versucht viele Sachen, ne, das Haushalt muss tipptopp sein. Ja, damit habe ich noch so kämpfen manchmal. Auto muss immer sauber sein, es muss, ne, Kleider sauber, gebügelt bestenfalls. Aber wie fit ist denn unser Glaube? Wie viel Zeit und Energie und Aufwand stecken wir denn in diesem Punkt unseres Lebens? Ja, weiter. Jetzt machen wir ein bisschen Grundschulübung. Wer mag die erste Antwort sagen? 1 + 1. Was macht das denn? 2. Ja, es ist keine Falle, ne? Es ist alles so wie es ist, ne? Da ist alles okay. 1 + 1 = 2. Wer ist nicht damit einverstanden? Gut. Ja, zum Glück. Huf. 1 abgehakt. Punkt 2. 3 × 3. 9. Super. 10 geteilt durch 2. 5 ist doch sowas für so babyleicht, oder? Gut, für uns, ne, kann sein, ne, wenn der, genau, wenn, ne, ein, also mein kleiner Sohn hier wäre der Osiel, der wüsste das bestimmt noch nicht. Ja, was mich möchte ich hiermit sagen? Das klingt für den einen so, boah, das ist doch, was soll das? Hier möchte ich einfach mal den Punkt klarstellen. Es ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ein Kind, der noch nicht gelernt hat, dass 1 plus 1 im normalen Zahlensystem, im natürlichen Zahlensystem, es gibt andere Möglichkeiten, das zu rechnen, mathematisch. Na, wenn ein Mathematiker hier stünde, er könnte sagen, 1 plus 2 könnte was anderes geben. In einem anderen Zahlensystem. Ja, also im natürlichen Zahlensystem, und das ist was jeder lernt in der Grundschule oder sogar davor, 1 plus 1 ist 2. Man braucht nicht dafür beten, oder? 3 mal 3 ist 9. Was steckt dahinter? Es steckt ein Gesetz. Es steckt ein Prinzip. Und dieses Prinzip lernen wir meistens sehr früh. Und irgendwann mal sitzt es drin. Ja, und wir können das, wie man schon sagt, aus der Hüfte schießen. Ja, das flippt, das kommt einfach mal so raus. Was ist denn jetzt mit unserem Glauben? Ich glaube nämlich, dass auch im Glauben es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir es schaffen, im Glaubenssystem 1 plus 1 zusammenzustellen, die Ergebnis kann nichts anderes sein als 2 in dem Glaubenssystem. Die Herausforderung ist jetzt, das Glaubenssystem zu lernen und zu verstehen, so wie wir das ja heruntergerattet haben gerade. Und das ist Übung. Ja, ein Erstklässler würde vielleicht mit 3x3 zu kämpfen haben. Warum? Er ist noch nicht so weit. Aber 1 mal 1 plus 1 könnte locker sein. Auch für einen Erstklässler. Ja? Und so möchte ich uns mit reinnehmen. Glauben ist die Grundlage jedes Lebens. Ob im Natürlichen als auch im Übernatürlichen. Das Baby, das gerade entbunden wird, sucht als allererstes Vertrauen. Ein Baby sagt, zumindest sagen die Wissenschaftler, der schreit, weil der Umgebung auf einmal fremd ist. Es war so kuschelig im Mutterleib und auf einmal, oh, Luft, was soll das? Hier ist kalt, was ist denn hier los? Und dann schreit, hey, Hilfe! Und die Hebammen oder die haben das verstanden. Die erste Aktion ist einfach mal mit dem Papa, mit der Mama in Verbindung zu bringen. Auf einmal merkt das Baby, okay, das klingt nach etwas, was ich kenne, irgendwie, nur Stimme schon mal gehört oder keine Ahnung, Vertrauen. Dann hört es auf zu weinen. Wir wissen auch, Ehe, Familie, alles basiert auf Vertrauen. Ja, und ich müsste meinem Sohn einmal erklären, er sagte, Papa, warum heiraten die Leute? Okay, gute Frage. Ja, das ist ein Punkt. Habe ich dann versucht, ihm zu erklären, dass im Grunde es ein Entscheidung zweier Menschen ist, sich treu gegenüber zu verhalten und für das ganze Leben einen gemeinsamen Weg in Freundschaft zu gehen. Ja, und irgendwann mal sagte er, aber wer kontrolliert diese Beziehung? Ja, was ist, wenn einer nicht mitmacht? Ich fand das schon ein bisschen so, er hat das nicht so genau formuliert, aber es ging halt in die Richtung. Ne? Also wer guckt, ne, das, weil ne, mit Kinderfreundschaften ist manchmal Zankerei und man wünscht, dass der Papa mal reinkommt, sagt, nee, der eine hat Recht, der eine hat Unrecht. Ne? Und ich denke, vielleicht war das so in die Richtung. Er sagt, nee, es ist Vertrauen. Ich kontrolliere ja nicht meine Frau. Ich vertraue ihr. Sie kontrolliert mich nicht, also bestenfalls. Ja, man kontrolliert nicht sich gegenseitig, weil Vertrauen da ist. Und wenn in der Ehe das Vertrauen so ist, dass man weiß, 1 plus 1 ist 2, man lässt alles los, man macht sich wenig Sorgen für vieles nicht mehr. Vertrauen in der Bibel ist auch die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Ohne Vertrauen geht gar nicht. Und da sind wir schon bei der ersten Stelle in Hebräer 11, Vers 3. Wir können hier noch bleiben in dieser Folie. Oder doch, gehen wir ein Stück weiter. Genau. Wir sprechen gleich von dem Gesetz des Glaubens und das geht schon im Hebräer 11, Vers 3. Das steht da geschrieben, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. In der Apostelgeschichte geht's weiter. Apostelgeschichte 16, Vers 31, da sagt Paulus, es ging um dieses Ereignis im Gefängnis in Philippi, wo der Gefängnisvorsteher auf einmal erschrocken gemerkt hat, hey, die Türen sind zusammengebrochen, die Gefangenen sind frei, weil Paulus und Silas die ganze Nacht im Lobpreis waren und auf einmal ist Gott eingegriffen und hat sie frei gemacht. Aber sie sind nicht weggelaufen. Sie haben geduldig gewartet, weil sicherlich wussten sie, da passiert gleich was. Und der Aufsteher, der war total aufgebracht und er wusste gar nicht, was er macht und er war gerade dabei, sich selbst zu töten oder sich selbst umzubringen, weil er sagte, naja, versagt, als Soldat muss man schon Ehre genug haben, zu erkennen, dass man versagt hat. Und der beste Tod für einen Soldaten, zumindest damals, ist dann selbst Mord. Zumindest habe ich meine Verantwortung bis zum Grab getragen, so nach dem Motto. Und dann sagt Paulus, nein, wir sind doch da. Und total erschrocken, und er fragt, hey, was soll ich jetzt machen? Da sagt Paulus hier, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet werden. Und Paulus sagt nicht, vertrau uns. Paulus sagt nicht, geh mal tu Buße, geh mal zum hohen Priester. Nein, er macht ihn ganz deutlich. Hier ist etwas Übernatürliches passiert. Und der Zugang zu dieser übernatürlichen Sache, ist Glauben. Und zwar Glauben an Jesus. Und ich mag es sagen, Glauben ist die Handelswährung des Himmels. Ja, es ist schwierig, ne? Also ich habe irgendwann mal auch gelernt, auch ohne Geld rauszugehen. Ja, weil ich gemerkt habe, ich vertraue zu viel auf mein Portemonnaie. Das stört mich, wenn ich irgendwo rumlaufe und ich weiß, ich habe kein Geld. Ja, weil man denkt, es kann irgendetwas passieren und da stehst du da. Es kann gut oder schlecht sein, je nachdem, wie jeder es auslegt, aber ich habe das als Glaubensübung entwickelt. Ich brauche kein Geld, um ruhig zu sein, um Frieden zu haben. Ja, auch ohne Geld kann man leben, so nach dem Motto. Na gut, bedingt. Ja, bedingt. Aber nur als Übung. Im Himmel ist genau das. Die Handelswährung im Himmel ist Glauben. Hier, wenn ich zum Geschäft gehe und ich möchte, keine Ahnung, Lebensmittel kaufen, fragt keiner nach meinem Glauben. Euro. Entweder Cash oder mit Plastikgeld. Aber so oder so musst du zahlen mit einer anerkannten Währung. So kommst du weiter. Im Glauben ist es genauso. Wir können hüpfen, tun alles, was wir wollen, im Himmel handeln wir mit Glauben. Und ich hoffe, spätestens hier verstehen wir, wie wichtig das Thema Glauben ist und Omnipräsenz sein soll und muss in unserem Leben, gerade im Geistlichen. Ich hatte vorhin mit diesen Zahlensystemen gesprochen und ich habe genau schon mal hingewiesen, dass es um ein Prinzip geht. Ich glaube, in der Bibel sehen wir auch Prinzipien, Regeln, Rechen, Formel für Glauben. Es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz korrekt, was ich sage. Ja, wenn man theologisch tief greift, also ne, tief bohrt und so, aber ich möchte das nur für uns hier in den Raum als Eselbrücke, als so Merkstütze einfach mal in den Raum legen. Glauben hat auch eine Formel. Natürlich ist Gott souverän. Natürlich macht Gott, was er will, wann er will, wie er will. Ja, er ist nicht irgendwo rein zu pressen. Aber wenn man die Bibel liest und an vielen Stellen sieht man, dass erstaunliche Sachen sind passiert, wenn gewisse Zutaten zusammenkamen. Wenn gewisse Sachen in einer bestimmten Reihenfolge manchmal sogar passiert sind. Und das sehen wir als erstes. Nächste Folie bitte. Ich glaube, dass Glauben diese vier Elemente hat. Und so sieht eine Glaubensformel aus. Werden wir gleich nochmal mit Bibelstellen ergründen bzw. begründen. Glauben passiert immer, wenn ein Träger des Glaubens gibt. Und dieser Träger fügt hinzu ein Glaubensziel, ein Glaubensobjekt. Und zu dem Glaubensobjekt kommt eine Bekundung, eine Manifestation des Glaubens, ein Vorweisen, ein Nachweisen des Glaubens. Und das bringt Resultat, das bringt Wirkung. Das Ganze passiert in einem bestimmten Rahmen. Und das ist ganz wichtig. Ich kann Glauben in einer Krankheitssituation haben, aber in einer finanziellen Situation, also sprich Rahmenwechsel, stehe ich anders da. Versteht ihr? Ich kann Glauben haben, dass ich gesund werde und tatsächlich es erlebe, aber in einer finanziellen Notlage fehlt mir diesen Glauben. Deshalb ist der Rahmen des Glaubens ist auch entscheidend für die Verwirklichung, für das Resultat. Wir sehen ein paar Stellen, um es dann biblisch auch zu unterstützen und klar zu machen. Denn Gott selbst reagiert auf diese Formel. Der Heilige Geist reagiert auf diese Formel und Jesus Christus hat auch auf diese Formel reagiert. Die erste Stelle, können wir dann weitergehen. Es gibt dann drei Stellen, die ich dann ausgesucht habe. Aufgrund der Zeit gehen wir nicht in den einzelnen Stellen rein, aber ihr könnt es nachher zu Hause nochmal genau für euch lesen und ich sag das einfach mal in zusammengefasste Form gerade jetzt. In Daniel 3, Vers 16 bis 18, es ging um diese drei Freunden von Daniel, Schadrach, Meshach und Abednego. Der König damals, der zu vergleichen war wie der, keine Ahnung, der Gott der damaligen Zivilisation, hat einen Erlass bekannt gegeben, ich mache eine große Statue und wenn ihr den Widerhorn hört, dann alle mal knien und die Statue anbeten. Wahrscheinlich war seine eigene Statue, also Selbstverehrung. Alle haben es gemacht, heißt in der Bibel, bis auf diese drei, ich vermute auch den vierten, der Daniel, der nicht unbedingt da erwähnt wurde. Ja, und die sagen an der Stelle, König, wisse, dass wir nicht bereit sind, uns vor deiner Statue zu beugen. Selbst wenn unser Gott uns nicht aus deiner Hand retten würde, machen wir das nicht. Jetzt kommen wir zurück auf unsere Formel. Ein Strich zurück. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausging, ne? Sie sind ins Feuer geworfen worden und auf einmal stand ein vierter Mann da stand mit ihnen. Der König ist verblüfft, der holt sie raus und die Bibel sagt, selbst ihre Kleider haben nicht nach Rauch gerochen. Also wäre gar nicht passiert. Das ist klar, wir können zustimmen, das war ein Glaubensstart, richtig? Der Rahmen hier, für mich, das war in einem, sag ich mal, sozialpolitischen Umgebung, wo, man muss sich nochmal so vergewissern, das war eigentlich Kriegsgefangenen, ja, die waren nicht irgendwie frei, so wie man manchmal denken würde, die waren Kriegsgefangenen. Der König hat sie in seinen Hof gebeten, weil er irgendwann mal gemerkt hat, da sind schlaue Juden und aus den damaligen guten Gedanken, finde ich, nicht Gutes wegwerfen, sondern gebrauchen. Also diese guten Kriegsgefangenen können wir was auch mit ihnen anfangen. Und sie haben sie gelehrt, sie waren irgendwann mal in der Lage auch zu dienen. Und solche Menschen, ja, weigern sich, die politische Macht des damaligen Zeits zu respektieren. Das war eine Frechheit. Das war eigentlich ein Unding für die Babylonier. Ja, also in diesem hochgespannten Lage, da sind drei Glaubensträger, die sagen, unser Gott hat uns verboten, Götzen anzubeten. Und das tun wir nicht. Punkt. Egal von wem auch immer es kommt, wir machen das nicht. Und da haben wir dann die Glaubensträger. Das Glaubensziel aus meiner Sicht an der Stelle, es war einfach Gehorsam. Gehorsam. Unser Ziel ist, Gott zu gehorchen. Ob wir sterben, es ist uns egal. Aber gehorchen werden wir tun, egal wer von uns steht. Und die Manifestation, die Bekundung ist auch klar deutlich. Es ist die Verweigerung. Wir tun es nicht, o König. Kannst du dreimal den Horn blasen lassen? Wir machen es nicht. Und die weitere Manifestation, die haben keinen Widerstand offensichtlich geleistet. Man hat sie einfach mal gefesselt und ins Feuer geworfen. Ist okay. Macht mit uns, was ihr wollt. Tun wir nicht. Und das Resultat ist die Erlösung. Ein weiteres Resultat. Es ist, sag ich mal, einer der größten evangelistischen Kampagnen der damaligen Zeit gewesen. Weil auf einmal merkt der König, also der Gott damals, ne, auf Erden, der sagt, hey Leute, ab heute, der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego soll von allen Völkern der Welt respektiert werden. Damals, der Welt heißt, überall, wo sein Königreich sich ausdehnte. Und das war ein ganz breites Königreich. Das kam sogar zum Teil bis Nordafrika. Ja. Also überall an diesen Stellen wurden Erlasse veröffentlicht und Gott wurde bekannt gegeben. Wir gehen dann weiter. Für die anderen Stellen gehe ich da etwas schnell. Und das ist Jesus, der auf Glauben reagiert. Es ging in dieser Geschichte um die Frau, die Blutung hatte. 12 Jahre lang hat sie gelitten. Und auf einmal diese Frau, also in dem Fall Rahmenkrankheit, Suche nach Heilung. Die Frau merkt, Jesus ist da. Sie trägt einen Glauben in sich. Und ihr Ziel ist, geheilt werden, gesund werden. Sie hat sich selber geheilt gesehen und sie gibt es kund, sie manifestiert das, indem sie sich trotz der Gefahr, die sie dann begeht, auf dem Weg macht, um Jesus zu berühren. Die Bibel sagt, sie hat in sich gedacht, wenn ich sie, sein Gewand anfassen könnte, werde ich geheilt. Keiner hat ihr gesagt damals, keiner hat damals gelehrt, du kannst einfach mal ein Gewand anfassen, ein Kleidstück anfassen und dann wirst du geheilt. Das stand nirgendwo. Aber ihr Glaube hat in ihr genau diese Inspiration oder Aktion ans Herz gelegt. Mach das doch. Du brauchst nicht mit ihm sprechen, weil sie hätte keine Chance mit Jesus zu sprechen. Durch Blutung, die war ja eine unreine Person. Ja, und das war gefährlich für sie sogar, in der Masse ertappt zu sein, weil jeder, der sie berührt hatte, war auch unrein. Und eine der unrein ist und der sich nicht an die Reinigungsvorschriften hält und anderen unrein macht, das war eine Todesstrafe. Definitiv. Deshalb müssen auch Aussätzige draußen bleiben, nicht zusammen mit den anderen sein, damit sie die anderen nicht verunreinen. Also die Frau geht und trotz allen Gefahren berührt Jesus. Das Erstaunliche, deshalb sage ich ja, selbst Jesus reagiert drauf. Jesus stoppt und fragt, wer hat mich berührt? Jetzt kommen die Die Schlaumeier, ja, die Jünger, sagen, ach Meister, da sind so viele Leute hier und das ist ein Gedränge, also Berührung, bitte, bitte Meister, da jemand dich berührt, das ist doch, nicht der Rede wert. Aber diese Berührung war keine einfache, normale Standardberührung, weil dahinter war das Gesetz des Glaubens am Wirken. Und Jesus merkt, hoppla, es ist eine Kraft aus mir herausgeflossen. Das heißt, jemand hat ein Gesetz aktiviert. Das Gesetz des Glaubens. Und es hat gewirkt. Alle anderen Berührungen waren sicherlich ziellose Berührungen. Es hatte keine Gesetzmäßigkeit dahinter. Darum hat es auch keine Wirkung gezeigt. Aber diese Frau in diesem Kontext mit der Manifestation ihres Glaubens hat etwas bei der gleichen Aktion, ne? Bei der Berührung. Es haben Tausende Jesus berührt, aber da kommt eine Berührung, die Sinn hat, im geistlichen Sinne gemeint. Und da passiert was. Die letzte Geschichte dazu ist Paulus. Paulus, der predigt und auf einmal er merkt in der Menge jemand und die Bibel sagt, der Heilige Geist hat ihm erkennen lassen, dass dieser Gelähmte Glauben zur Heilung hatte. Alle haben auf Paulus geschaut damals, ne? So wie ich spreche, die meistens auf jeden Fall schauen auf mich. Und ich erkenne durch die Kraft des Heiligen Geistes, oh, da ist einer, der krank ist, aber ich sehe in seinen Augen das Gesetz des Glaubens. Er spricht mit sich selbst. Ich weiß nicht, was er sich gesagt hat, aber ich kann mir vorstellen, ich kann geheilt werden. Ich stehe gleich auf. Ich springe gleich auf, weil ich weiß, Jesus heilt mich. So nach dem Motto. Und da passiert was. Paulus greift ein und befiehlt ihm aufzustehen. Er gehorcht wieder Manifestation und er wird geheilt. Ich hoffe, das sind so Beispiele, die uns klar machen, dass sicherlich etwas passiert, wenn man bereit ist, Glauben in sich zu tragen. Wenn man bereit ist, ein klares Ziel für sein Glauben zu definieren. Ich denke, das ist einer unserer größten Probleme. Und letztes Mal haben wir auch über Thema Ablenkung gesprochen. Wisst ihr was? Wenn man nicht fokussiert betet. Ich habe mal irgendwann aufgehört zu beten, Gott rette alle Menschen. Ja, ich habe aufgehört, so ein Gebet zu machen. Es ist nicht falsch, aber es ist nicht ausgerichtet. Es ist nicht ausgerichtet. Bevor ich anfange, Gott rette alle Menschen, nenne ich meine Nachbarn. Das ist ausgerichtet. Gott rette Herr so und so, rette Frau so und so. Dann ist mein Glauben fokussiert, hat ein Ziel. Gott weiß, dass er die ganze Menschheit retten möchte. Darum ist Jesus gekommen. Aber trotzdem ist die ganze Menschheit immer noch nicht gerettet. Jesus kam und auch in Jesus Zeit sind nicht alle gerettet worden. Und Jesus hat nicht mit allen gesprochen auf einmal. Also hier, wir müssen lernen, unseren Glauben zu fokussieren. Gott, ich brauche Geld. Ist gut, aber ist nicht gut genug. Wenn Gott dir mal, keine Ahnung, 10.000 Euro geben würde, vielleicht wäre das genug, aber vielleicht wäre das gar nicht, was du bräuchtest. Vielleicht bräuchtest du 1 Million Euro. Und dann sagst du, Gott hat nicht auf meine Gebete erhört. Dabei war dein Gebet sowas für vage. Und wahrscheinlich ist das gar nicht die Antwort auf deines Gebets gewesen. Das war schon längst geplant, dass du das Geld bekommst. Wisst ihr, was ich meine? Können wir zurück nochmal auf den AfD. Ich möchte, dass wir, auch wenn das hier das Einzige ist, was ihr mitnehmt, denke ich, der Heilige Geist hätte sein Ziel erreicht. Wisst ihr, Glauben ist umkämpft. Glauben ist umkämpft. Wir wünschen uns alle Wunder in unseren Gemeinden. Wir wünschen uns alle so massenweise Bekehrungen. Das ist alles richtig. Aber wenn wir nicht verstehen, dass solche Sachen passieren nach Gesetzmäßigkeiten, es passiert nach geistlichen Prinzipien und dafür braucht es, es zu wissen. Lass uns alle Glaubensträger sein. Ich weiß nicht, was du brauchst. Ich weiß nicht gerade, welche Baustelle du hast. Aber entwickle in dir Glauben. Sonst kannst du nicht im Himmel weiterkommen. Also im geistlichen Sinne meine ich. Ne? Im Himmel heißt nicht ne, sterben, in den Himmel gehen in dem Fall, sondern in Gottes Sphäre, in Gottes Welt. Und das ist das Thema, das ist einer der größten Missverständnisse von uns Christen. Gott sieht doch, dass ich leide. Gott sieht doch, dass es mir schlecht geht. Es ist alles richtig. Aber das ist noch der Rahmen. Gott sieht den Rahmen. Aber das 1 plus 1 ist noch nicht zusammengestellt. Das 3 mal 3 steht noch nicht richtig. Die Formel ist noch nicht richtig gestellt. Gott sieht deine Situation, das ist richtig. Aber du fehlst Glauben, du hast keinen Glauben in sich. Da fehlt das erste Element, das funktioniert nicht. Du hast vielleicht Glauben, aber dein Glaube ist so breit gestreut. Wisst ihr, was die Bibel uns auch mal sagt? Als Jesus die meisten Menschen, die zu ihm kamen, um Heilung zu bitten, was war meistens seine Frage? Eine triviale Frage. Was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Da sind wir beim zweiten Punkt. Ein klares Glaubensziel. Ohne ein klares Glaubensziel fehlt das zweite Element. Keine Wirkung. Der Blinde kommt und Jesus wagt ihn zu fragen, was soll ich für dich tun? Gut, er hätte gesagt, ich brauche ein bisschen Geld. Warum nicht? Das wäre mal auch eine Antwort. Der war ja arm. Müsste ja betteln. Oder ich brauch's mal eine, keine Ahnung, dass du mal mit den Pharisäern ein gutes Wort für mich einlegst, damit ich in die Synagoge rein kann. Wie auch immer. Gut, mit den Pharisäern wäre mal schwierig, weil Jesus selbst keinen guten Zugang hatte. Aber, ne? Verstehe, was ich meine. Und jedes Mal sehen wir, dass Jesus diese zweites Element prüft. Was willst du? Und das dritte Element, die Manifestation. Wisst ihr, Handlung ist die Sprache des Glaubens. Handlung ist die Sprache des Glaubens. Wir können diskutieren, tun, was wir wollen. Ich kann stundenlang versuchen, jemandem zu sagen, dass ich glaube. Ist schön und gut. Aber was mache ich? Das hat auch Jakobus später gesagt, ne, zum Thema Glaube und Werke. Das war nicht in dem Sinne, ne, das war genau in diesem Sinne. Wenn du glaubst, soll man es sehen können. Und ihr seid hier Sonntagmorgen, ihr seid nicht beim Joggen, ihr seid, das ist auch ein Glaubenszeichen. Warum trifft sich eine Gemeinde jeden Sonntag? Glaube und Manifestation des Glaubens. Weil wir glauben, dass wir das Leib Jesu ist. Dass wir glauben, dass es für uns ein Segen ist, zusammenzukommen, weil Gott da ist und er ermutigt uns. Wir gehen zurück in unseren Alltag hinein und wir wirken Gottes Werke. Und das Resultat aber, das muss man verstehen, es kann zeitverzögert kommen. Das ist auch eine Baustelle, ein Punkt, wo viele leider zu kämpfen haben. Wisst ihr was? Die Bibel sagt, in Hebräer 11, aufgrund der Zeit lesen wir das nicht mehr, aber die Bibel sagt, dass die meisten Glaubenshelden, die da aufgelistet worden sind, sie haben nicht die Erfüllung, das Ziel ihres Glaubens gesehen. Mose ist nicht ins verheißene Land gekommen. Es ist es nicht so passiert. Abraham hat nicht das große Nachkommen gesehen? Hat er nicht? Jakob auch nicht. Abraham nur einen Sohn gesehen. Jakob hat zumindest 12 gesehen und ein paar Enkelkinder. Aber das war noch nicht die Sterne am Himmel. Aber hier lehrt uns die Bibel eine ganz wichtige Sache. Es geht um einen Prozess im Glauben. Es geht nicht immer um das Resultat. Das müssen wir verstehen. Jesus hat gesagt, geht und macht alle Leute, alle Welt Jünger. Jesus war gekommen, um die Welt zu retten. Aber er hat nicht die Errettung der ganzen Welt erlebt seiner Zeit. Wir werden auch vielleicht nicht erleben, aber in dem Prozess zu sein, in dem Prozess zu bleiben, in dem Prozess zu agieren, das ist unsere Aufgabe und alleine das ist ein Resultat. Und das gilt auch für alle anderen Rahmen, Krankheit. Meine Mutter ist durch Krankheit verstorben. Und es hat mich zu Beginn ein bisschen gestört, weil sie hatte einen so großen Glauben. Gott hat so viele Sachen durch sie und durch ihr Leben bewirkt. Und wir waren alle zuversichtlich, dass Gott auch hier handeln würde. Sie hat sogar irgendwann mal angefangen, Dokumentation, Beweise für ihre Heilung zu sammeln, weil sie im Gedanken schon dabei ihr Buch gesehen hat, wie Gott sie heilen würde. Es war erstmal Krebs und der Krebs ging weg und kam doch wieder und irgendwann mal, gut, zuletzt wissen selber die Ärzte nicht, woran sie gestorben ist, aber ich meine nur, sie hat uns alle so in eine Glaubensrichtung mitgenommen, dass wir es schwer hatten zu akzeptieren, dass sie weg war. Und irgendwann mal hat der Heilige Geist mir gesagt, das ist nicht deine Sache, das Resultat zu bestimmen. Und dann ist mein Herz so weit für erleichtert gekommen, weil sie ihren Glauben bis zum Schluss getragen hat. Das war's. Das war der Prozess. Sie ist als Glaubensheldin verstorben. Punkt. Das Resultat der Heilung, das ist das nicht unbedingt, was man sich vorstellt. Aber dieser Prozess bis zum Schluss, was wäre, wenn sie irgendwann mal alles ausgeschmissen hätte? Na, okay, Gott ist so was für enttäuschend, jetzt glaube ich an ihn nicht mehr. Das wäre eine Katastrophe. Aber dass sie ihren Glauben bis zum Grab getragen hat, das reicht Gott. Das reicht Gott. Und das sollte uns auch reichen. Deshalb lasst uns nicht auch entmutigen, wenn die Gemeinde nicht so wächst, so wie wir es denken. Das ist nicht unsere Aufgabe, immer das Resultat zu bestimmen. Unsere Aufgabe ist, in dem Prozess zu bleiben. Ich hatte viel mehr vorbereitet, aber ich hatte irgendwann mal den Eindruck, der Heilige Geist sagte, das reicht. Das reicht. Und ich denke, dabei halten wir auch das. Ja. Lass uns Träger des Glaubens sein. Lass uns ein klares Ziel für unseres Glaubens entwickeln. Und lass uns Glauben mit Taten in die Welt bringen. Und auch das Thema Evangelisation. Es ist nichts anderes als eine Bekundung unseres Glaubens. Mehr ist es nicht. Wir sind in einem Rahmen, Gottes Plan auszuführen. Wir sind Träger des Heils durch die Kraft Gottes in uns. Das Ziel ist die Errettung einzelner Menschen. Und wir tun das, indem wir die Botschaft zu den Einzelnen bringen. Das Resultat macht Gott zu seiner Zeit. Aber unsere Aufgabe ist, in dem Prozess zu sein und in dem Prozess zu bleiben. Wenn wir aufhören zu evangelisieren, haben wir aufgehört, die Bekundung unseres Glaubens klarzustellen. Und da fehlt ein Element in der Gleichung. Und dann kein Wunder, dass nicht passiert. Die Gleichung ist nicht ausgeglichen. In der Chemie, ne? Wissen wir noch? Gleichung und Ausgleichen. Oh, yeah, yeah. Aber eine Gleichung wirkt, wenn sie alle Elemente in sich hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du weißt, dass dieses Wort genau das Richtige für uns war. Hilf mir, egal in welchem Rahmen ich mich befinde, ein Glaubensträger zu sein, ein klares Glaubensziel zu haben, inspiriert durch dich. Und gib mir Kraft, nicht in der Theorie des Glaubens zu bleiben, sondern in die Praxis des Glaubens, in die Handlung, in den Taten zu kommen. Da, wo ich mein Glaube in Aktion bringen darf. Und lass mich dir vertrauen, dass du das Resultat zur rechten Zeit kommen lässt. Herr, ich bitte dich für uns als Gemeinde. Es ist so, manchmal menschlich gesehen, es kann frustrierend sein, dass man so viel tut, dass man so viel organisiert, dass man so viel macht, aber offensichtlich so wenig sieht an Resultat. Aber wir wollen dir vertrauen. Das ist nicht das, was wir sehen. Das ist nicht um das, was wir sehen geht, sondern das ist um das, was du siehst. Das, was im Verborgenen, in der unsichtbaren Welt passiert. Dass das am wichtigsten ist. Und wir vertrauen dir, dass wo wir Glaubensträger sind, wo wir ein Glaubensziel haben, wo wir unseren Glauben mit Taten kundtun, dass du Wirkung zeigt zu deiner Ehre. Amen.